Was muss ich da vor ein paar Tagen lesen? Korruptionsskandal bei den Grünen? Kanzlerkandidat Robert Habeck und Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin der Ampelregierung, beide verwickelt. Aus einem Berliner Museum sind nämlich mehrere Dutzend kostbare Gemälde verschwunden, die bei privaten Sammlern in der Ukraine wieder aufgetaucht sind. Und jetzt hat ein Museumsmitarbeiter enthüllt, dass Habeck und Roth dahinter stecken. Na sowas? Der Schaden? 100 Millionen Euro. Und wenn ihr jetzt denkt, hä? Davon habe ich gar nichts mitgekriegt. Dann ist das ein gutes Zeichen. Dann seid ihr nämlich nicht auf die neuesten anti-grünen Fake News reingefallen. Eine Seite namens narrativ.online, die aussieht wie eine typische Nachrichtenseite, hat die Geschichte vom Korruptionsskandal verbreitet. Lange Artikel, Bilder, Zitate, sieht alles auf den ersten Blick seriös aus. Ist aber frei erfunden, offenbar mit dem Ziel, den Grünen im Wahlkampf zu schaden. Ja, es ist manchmal gar nicht so leicht, Desinformation von echten Nachrichten zu unterscheiden. Und das hat nichts mit dem eigenen Bildungsniveau zu tun. Woher ich das weiß? Aus einer Metastudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Die Forschenden haben untersucht, welche Menschen besonders anfällig für Fehlinformationen sind. Und diese Studie schauen wir uns heute im Forschungsquartett an. Mein Name ist Caroline Breitschädel, beruflich für euch stets der Wahrheit verpflichtet. Hi.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Wer fällt besonders oft auf Fake News rein und wer nicht? Dazu gibt es jede Menge Studien. Doch die beleuchten oft nur einzelne Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Bildungsgrad. WissenschaftlerInnen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung haben aus diesen Einzelergebnissen ein Gesamtbild erstellt. Sie haben die Befunde aus 31 Experimenten in den USA zusammengetragen und dabei ein paar echt überraschende Erkenntnisse gewonnen. Der Sozialwissenschaftler Philipp Lorenz Spreen von der TU Dresden hat an der Metastudie mitgewirkt. So nennt man Studien, die viele einzelne Studien zusammenbündeln. Mein Kollege Johannes Schmidt hat mit ihm über die Ergebnisse gesprochen und hat Herrn Lorenz Spreen zuerst mal gefragt, ist er selbst denn auch schon mal auf Falschinformationen reingefallen?
Ja, das ist mir auf jeden Fall schon passiert. Ich bin ja berufswegen relativ viel auf Social Media unterwegs und gucke mir da einiges an. Und da gab es hier und da auch schon Momente, wo ich im Nachhinein rausgefunden habe, dass das eine Falschmeldung war.
Also geht uns das allen so, das ist schon mal eine gute Grundlage, um über unser Thema zu reden. Vielleicht mal vorab die Frage, in der Studie, die wir uns da gleich gemeinsam anschauen wollen, geht es um Fehlinformation. Das steht im Titel. Ist das dasselbe wie Desinformation und dasselbe wie Fake News oder gibt es da einen Unterschied?
Ja, da gibt es schon Unterschiede. Die Definitionen sind jetzt nicht wirklich standardisiert, allerdings unterscheidet man generell zwischen Fehlinformation, das ist wahrscheinlich der Sammelbegriff für alles, was einfach faktisch nicht stimmt, während dann aber Desinformation beinhaltet, dass es eine beabsichtigte Verbreitung dahinter steht, also dass jemand mit einer bestimmten Intention diese Nachricht verbreitet, meistens irgendwie als Kampagne für politische Interessen oder vielleicht auch für kommerzielle Interessen. Das unterscheidet Desinformation von diesem allgemeineren Begriff Fehlinformation.
Ja, die meisten Menschen, insbesondere die Gebildeteren, denken wahrscheinlich von sich, dass sie Humbug natürlich sofort durchschauen. Aber da hält Ihre Metastudie gleich die erste Überraschung bereit, nicht wahr?
Ja, richtig. Also wir haben zumindest in diesen Daten, die wir hier analysiert haben, nicht gefunden, dass die Schulbildung oder die formelle Ausbildung, dann auch vielleicht, was die weiterführenden Ausbildung angeht, eine große Rolle dabei spielt, wie gut die Menschen darin sind, falsche und wahre Nachrichten zu unterscheiden.
Die Ergebnisse kommen aus den USA. 31 Experimente, die Sie zusammengetragen haben. Lassen sich diese Ergebnisse 1:1 auf Deutschland übertragen oder ist da Vorsicht geboten bei der Auswertung?
Ja, da würde ich auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Das können wir so nicht machen. Also diese Experimente, das sind ja relativ, sage ich mal, kontrollierte Experimente, wo den Menschen so Screenshots von Facebook gezeigt werden. Das heißt, es sieht so ähnlich aus wie auf Social Media und dann alle möglichen Themen, falsche und wahre Nachrichten eben durchgeklickt werden und man dann entscheiden soll, ob man der glaubt oder nicht. Und dabei spielt natürlich einerseits der ganze politische Kontext eine große Rolle. Also in den USA haben wir ja dieses Zwei-Parteien-System, Demokraten und Republikaner. Das heißt, allein daher, allein schon von den, sage ich mal, Stimuli, also von den Nachrichten, die den Leuten gezeigt werden, könnte man das gar nicht direkt vergleichen oder übertragen. Dazu kommt in der Frage mit der Bildung zum Beispiel auch, dass das Bildungssystem natürlich ein anderes ist und man jetzt aus dem Bildungssystem der USA nicht direkt Schlussfolgerungen auf das in Deutschland zum Beispiel ziehen kann. Also ganz streng genommen muss man natürlich immer in dem Bereich der eigenen Stichprobe bleiben und sagen, das ist jetzt für amerikanische Teilnehmerinnen und Teilnehmer so gültig. Allerdings gibt es hier Faktoren, die wir gemessen haben, die sich wahrscheinlich etwas besser übertragen lassen können als jetzt die Bildung. Da das Bildungssystem ja, wie gesagt, ein bisschen spezifisch ist für das jeweilige Land, kann man aber sich zum Beispiel so psychologischere Faktoren angucken oder vielleicht auch Dinge wie Alter, die etwas allgemeingültiger sind.
Na, dann wollen wir mal in den Datenschatz reinsteigen, den Sie da zusammengetragen haben. Und das ist ja tatsächlich einiges. 256.337 Entscheidungen, also abgefragt natürlich in den Experimenten, von 11.561 Teilnehmenden im Alter von 18 bis 88 Jahren. Um sowas zu strukturieren, braucht es ja Kategorien. Sie haben 4 demografische und 4 psychologische Faktoren betrachtet. Fangen wir vielleicht mal bei den demografischen an. Welche sind das?
Genau, also da haben wir hier Alter, Geschlecht, Schulbildung und die politische Ausrichtung.
Und was haben Sie da rausgefunden? Welche Muster zeigen sich mit Blick auf Alter, Geschlecht und politische Identität? Bildung haben wir ja gerade schon gehört, die rettet einen nicht unbedingt vor Fake News. Wie sieht es bei den anderen Sachen aus?
Genau, also wenig überraschenderweise spielt auch das Geschlecht hier keine Rolle. Dazu gibt es auch keine vernünftige Hypothese in dem Sinne, wird eben aber oft mit abgefragt. Allerdings interessanterweise und eines der überraschenderen Ergebnisse ist, dass das Alter eine Rolle spielt. Und zwar in die Richtung, dass ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser darin sind, die Falschnachrichten zu erkennen. Das geht so ein bisschen gegen die Intuition, dass Digital Natives, also Jüngere, mehr gewohnt sind, im Internet sich zu orientieren und daher auch besser sind. Das scheint eben nicht der Fall zu sein, sogar ganz im Gegenteil. Bei der politischen Identität sehen wir auch relativ starke Auswirkungen. Und zwar, dass die Demokraten in dieser Stichprobe besser darin sind, die Falschnachrichten zu erkennen. Das ist auch ein recht deutlicher Effekt.
Das sind ja schon mal 2 spannende Befunde. Einerseits ältere Menschen erkennen Fehlinformationen tendenziell besser und in den USA Anhänger der Demokraten eher als Anhänger der Republikaner. Haben Sie sich da auch an Erklärungen versucht, warum das so ist? Oder geht es in Ihrer Metastudie zunächst mal nur darum, das zur Kenntnis zu nehmen und rauszuarbeiten?
Genau, also in der Studie an sich, in den Daten steckt da keine richtige Erklärung drin. Man kann man natürlich Hypothesen aufstellen, die dann mal in Zukunft getestet werden müssen. Fürs Alter gibt es zum Beispiel die Hypothese im Raum, dass ältere, also dass es eigentlich eine Art Generationseffekt ist und nicht unbedingt ein Alterseffekt. Das heißt, dass Menschen, die eben früher geboren sind, längere Zeit in einer Informationswelt aufgewachsen sind, die mehr von Zeitungen und klassischen Medien geprägt war, wo man vielleicht gelernt hat, zwischen Meinung und Fakt zu unterscheiden, während die Digital Natives, also die schon von Anfang an im Internet unterwegs waren, da sind vielleicht solche Unterscheidungen stärker verschwommen mit Influencern und ja Privatpersonen, die auch irgendwelche Dinge posten, die dann manchmal Meinung, manchmal Fakt sind, dass da vielleicht solche Unterscheidungen verschwommen sind. Aber wie gesagt, das sind einfach nur Hypothesen, die wir dann noch interessanterweise gerne testen würden in der Zukunft.
Wir haben gerade schon die 4 demografischen Faktoren gehört und dann kommen da noch 4 psychologische dazu. Ich lese mal kurz vor. Analytisches Denken, parteiische Verzerrung, motivierte Reflexion und Vertrautheit. Ich glaube, die müssen Sie uns bitte erklären.
Analytisches Denken, da gibt es so Tests dazu. Da kann man eben gucken, wie gut die Leute sind in so kleinen Quizaufgaben, die zu lösen. Das sind dann ein Maß dafür, wie ja analytisch, logisch die Leute da denken können. Dann haben wir die parteiische Verzerrung, die bedeutet also, wie sehr die Nachricht, die wir sehen, zu unserer politischen Einstellung passen oder zu unseren generellen Einstellungen. Wenn jetzt hier irgendwas steht zu Klimawandel und ich mache mir Sorgen um den Klimawandel, dann ist das sozusagen eine Meldung, die zu meiner Einstellung passt. Genau, dann haben wir noch motivierte Reflexion. Das ist dann die Kombination aus den beiden davor in dem Sinne. Das heißt, wenn Leute besonders analytisch denken und gleichzeitig die Nachricht, die sie lesen, zu ihrer Einstellung, zu ihrer politischen Position passt. Wenn das zusammenkommt, dann ist das ein Faktor. Ja, dann denkt man besonders stark darüber nach, ob das jetzt zu meiner politischen Position passt. Und das Letzte war die Vertrautheit. Das bedeutet einfach, ob die Leute sagen, dass sie diese Nachricht schon öfters gesehen haben in der Vergangenheit.
Das heißt, fangen wir vielleicht mal bei dem letzten Punkt an, die Vertrautheit. Wenn ich eine Schlagzeile, eine Nachricht oft sehe, also einfach nur, indem ich im Internet rumsurfe und sehe auf mehreren unterschiedlichen Seiten dieselbe Schlagzeile, bin ich eher geneigt zu glauben, dass es tatsächlich stimmt, auch wenn es in Wahrheit eine Fehlinformation ist, richtig?
Genau, absolut. Das ist sogar der stärkste Faktor, den wir haben. Das ist eine Sache, die scheinbar einen psychologischen Effekt hat, wenn wir Dinge öfters sehen, dass wir dem Ganzen einfach generell mehr Glauben schenken.
Und die anderen drei zuerst genannten Faktoren, Sie haben schon angedeutet, da zeigen sich auf jeden Fall auch Muster. Was haben Sie denn da gefunden bei der Betrachtung von analytischem Denken, parteiischer Verzerrung und motivierter Reflexion?
Genau, also beim analytischen Denken ist es so, da geht es eigentlich in die Richtung, die man erwarten würde, dass Menschen, die gut in analytischem Denken sind, auch gut darin sind, Falschinformationen zu erkennen. Ja, die sind sogar mit die Besten in unserer Stichprobe. Gleichzeitig sind diese, und da muss man immer ein bisschen unterscheiden, man kann ja gut oder schlecht sein darin, Dinge zu erkennen, aber man kann ja auch generell skeptisch oder leichtgläubig sein. Das haben wir nämlich dann auch unterschieden. Und die Leute, die gut im analytischen Denken sind, sind gut, es zu unterscheiden, aber gleichzeitig auch insgesamt recht skeptisch. Also die sagen öfter mal falsch, obwohl es vielleicht auch mal richtig ist. Und dieses Muster ist dann genau umgedreht, wenn wir uns die politische Verzerrung und dismotivierte Reflexion angucken. Das ist kein Faktor, der bestimmt, wie gut die Leute darin sind, diese Aufgabe zu erfüllen und die Nachrichten zu erkennen. Allerdings sagt eben politische Verzerrung, also wenn eine Nachricht zu meiner Meinung passt, vorher, dass ich dann auch viel öfter Ja sage oder Wahr sage, also dass ich der Nachricht glaube, also dass ich sozusagen insgesamt leichtgläubiger wäre. Genauso gilt das auch für die motivierte Reflexion. Also wenn ich hohes analytisches Denken habe und eine Nachricht sehe, die zu meiner Meinung passt, dann bin ich geneigt dazu, sie als wahr einzustufen.
Vielleicht versuchen wir uns mal gerade an einem kleinen Zwischenfazit, bevor wir den Blick noch mal ein bisschen weiten, Herr Lorenz Spreen. Also was ich da jetzt mitgenommen habe, schon mal so als Handreichung, um mich zu wappnen, zu schützen vor Fake News. Zum einen verlass dich nicht auf deinen Bildungsabschluss, der immunisiert dich nicht, dagegen auf Fehlinformationen reinzufallen. Alte Menschen sind da tendenziell besser drin als junge Menschen. Ich sollte nicht alles glauben, was ich mehrfach lese, denn das bedeutet nicht unbedingt, dass es stimmt. Könnten Sie da noch was hinzufügen, dass man sich da vielleicht so ein paar kleine Notizen und Hilfestellungen mitnehmen kann?
Zu diesem Wiederholungseffekt ist natürlich zu sagen, dass wenn das so ist, und das scheint ja so zu sein, dass wenn wir Dinge öfter sehen, dass wir denen mehr glauben, dass wir dann ganz speziell in der Welt von Social Media und, sage ich mal, sehr viel Information und sehr viel Meldungen, die uns erreichen können und so eine Newsfeeds, wo eine Meldung nach der anderen kommt, wir uns da besonders vor schützen müssen, uns darauf zu verlassen, dass nur weil wir es schon mal gesehen haben, es dann auch zu glauben. Ich denke, das ist was, wo sich die Informationsumwelt auch stark geändert hat und da wir bombardiert werden mit Nachrichten, eine Sache ist, die uns wahrscheinlich leicht passieren kann. Ja, und daher wäre ich hier besonders vorsichtig. Was vielleicht positiv ist, zu sehen als Notiz, dass analytisches Denken hilft. Das heißt, wenn man sich aktiv Gedanken darüber macht, ob das, was man da liest, stimmen kann oder ob vielleicht hinter diesem Post irgendwelche Interessen stecken, ja, kommerzielle Interessen oder auch politische Interessen und welche das sein könnten, wer also davon profitiert, wenn ich daran glaube, dann kann das vielleicht auch schon sehr helfen. Genauso, wenn man eine Meldung sieht, die einem sehr gut in den Kram passt, politisch, dann sollte man sich vielleicht auch zweimal fragen, ob man die einfach so glaubt oder eben sich doch nochmal genauer anguckt.
Ja, sehr spannend und vor allem auch aktuell sehr relevant, denn wir besprechen das ja nicht im luftleeren Raum, sondern im aktuellen Wahlkampf. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat diese Geschichte unter anderem aufgedeckt mit den Fake News über Korruptionsskandal bei den Grünen. Und das ist nicht die einzige Seite, die Falschnachrichten streut. Im Zuge einer russischen Desinformationskampagne hat das Korrektiv-Netzwerk über 100 Fake-Nachrichtenseiten identifiziert, offenbar mit dem Ziel, Falschinformationen Informationen in den deutschen Wahlkampf zu streuen und zum Beispiel wie in dem Fall den Grünen zu schaden. Herr Lorenz Spreen, gibt es Wissen dazu, wie erfolgreich solche Kampagnen sind? Also mir ist klar, dass das jetzt nicht Teil der Metastudie war, aber vielleicht haben Sie dazu auch ein paar Erkenntnisse?
Ja, also leider sind uns da so ein bisschen die Hände gebunden, weil wir nicht sehr genau nachvollziehen können, wie diese Meldungen sich im Netz verbreiten. Wir wissen zwar dann vielleicht, ja, wer sie teilt und wie populär sie insgesamt werden. Wir wissen allerdings sehr wenig darüber, wie viele Menschen die zum Beispiel im Endeffekt sehen und vor allem wer sie sieht und in welchen sozialen Netzwerken die dann so die Runde machen. Noch weniger wissen wir darüber, wie viele Leute dann daran glauben, ne, und was dann wirklich der Effekt für Wahlentscheidungen ist. Wahlentscheidungen sind natürlich komplexe Entscheidungen, da fließen viele Faktoren mit ein. Das heißt, wir können sehr schwierig nur quantifizieren, ob jetzt eine bestimmte Desinformationskampagne so und so viel Prozent in der Wahl ausgemacht hat. Wir können sehen, dass diese gezielten Desinformationen tatsächlich und glücklicherweise auch oft nicht extrem erfolgreich sind und dann aussterben wieder sozusagen. Wir wissen aber dann eben, wie gesagt, nicht so viel darüber, wer sie im Endeffekt in der Zwischenzeit alles gesehen hat und ob es vielleicht auf WhatsApp weiter verbreitet wird und solche Dinge. Also leider sind uns da ein bisschen die Hände gebunden, da wir einfach die Zugänge zu den Datensätzen nicht in dem Maß haben, um das gut quantifizieren zu können.
Okay, ist klar. Dann will ich einfach zum Schluss auf was zu sprechen kommen noch, das auf jeden Fall Teil Ihrer Studie ist, nämlich ganz am Schluss. Da versuchen Sie und Ihre KollegInnen ja sich an ein paar Schlussfolgerungen aus den Daten. Das Stichwort lautet hier Medienkompetenz. Also wie kommen wir als Gesellschaft gegen so eine Flutwelle von Fehlinformationen an? Was schlagen Sie und Ihre MitautorInnen denn für den Kampf gegen Fehl- und Desinformation vor?
Wir können natürlich einiges versuchen hier, um uns und andere zu schützen, Fehlinformationen zu glauben. Es ist allerdings auch hier nicht so einfach und es wird uns hier nicht einfach gemacht. Da zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal auf diesen Wiederholungseffekt nochmal beziehen, dass wenn man Dinge schon mehrfach gesehen hat, dann macht es uns da diese ganze Social Media und Newsfeed-Struktur eben nicht besonders leicht, sowas zu verhindern. Ja, also wenn wir das einfach immer wieder beim Scrollen kurz überfliegen, so eine Meldung, dann kann sich das eben doch festsetzen. Und gegen diesen Feed und was uns da gezeigt wird, können wir eben relativ wenig tun. Man kann aber dennoch was tun, also außer, dass wir sagen, wir müssen Social Media reparieren und umbauen. Das ist jetzt nicht, was wir als Einzelpersonen tun können. Können wir uns aber dennoch Techniken angewöhnen. Also eine, die ich ganz gut finde und eigentlich recht einfach, ist, das nennt man das sogenannte Querlesen. Dass man eben dann nicht auf die Quelle geht und sich dann da lange versucht, Gedanken zu machen, ob man irgendwelche Hinweise darauf findet, dass das vielleicht Fehlinformation ist, weil die sind mittlerweile oft sehr gut gefälscht. Mit generativer KI können die Texte gut geschrieben sein, sodass sie recht glaubwürdig klingen und professionell klingen, sondern man sollte die Meldung nehmen und eine Suchanfrage machen bei Google und dann wirklich mal durch die verschiedenen Quellen durchgehen, die sie über diese Meldung berichten und gucken, ob das wirklich und viele unterschiedliche Quellen sind. Und wenn die alle übereinstimmen, dann kann man der Sache schon eher glauben. Wenn man aber natürlich nur sieht, da berichten nur ein, zwei Quellen darüber und diese Quellen haben vielleicht noch irgendwelche bestimmten Interessen im Hintergrund, die man rausfinden kann, dann sieht die Sache nicht so gut aus. Und ich denke, das ist sozusagen was, was man sich angewöhnen kann, auch in der aktuellen, sage ich mal, Landschaft im Internet, selbst wenn sie es uns nicht besonders leicht macht.
Das sagt der Sozialwissenschaftler Philipp Lorenz Spreen von der TU Dresden. Er ist Teil des Teams, das die Metastudie zu Fehlinformation für die Max-Planck-Gesellschaft erstellt hat. Und ja, ihr habt es gehört, man sollte sich im Umgang mit Informationen im Netz nie zu sicher sein, schon gar nicht auf Social Media. Eine gute Bildung reicht nicht, um vor Fake News gefeit zu sein. Deshalb Quellen checken, auch mehrere Quellen, kritisch bleiben und nicht alles sofort glauben, was ihr so lest und hört, nur weil es sehr gut zum eigenen Weltbild passt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Forschungsquartett. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Und dafür danke ich meinem Kollegen Johannes Schmidt für das Interview mit Philipp Lorenz Spreen. Und natürlich auch danke an unseren Experten. Und zum Schluss habe ich noch ein ganz kleines Cross-Teasing für euch. Meine Kollegin Charlotte Thielmann hat vor 1,5 Jahren nämlich auch schon mal mit Philipp Lorenz Spreen gesprochen, und zwar für den Podcast Ach Mensch. Da geht es um den Einfluss von Social Media auf unsere Demokratie. Auch hörenswert, deshalb habe ich euch die Folge in den Shownotes verlinkt. Und nun bleibt mir nichts mehr zu sagen als danke fürs Zuhören, danke für euer Vertrauen und vergesst nicht, am Sonntag wählen zu gehen. Ich bin Caroline Breitschädel und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.